Ach komm, der Podcast für Körper, Seele, Herz und Sex mit Ann-Marlene Henning und Caro Burchardt.
Oh, Ann-Marlene ist ganz müde heute. Uiuiui. Erstmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Ach komm, hallo in die Runde. Mensch, da konnte ich dir aber gerade tief in den Rachen schauen. Was ist los? Hast du schlecht geschlafen?
Ich bin alleine und habe die Hand nicht vom Mund gehalten, weil ich, das ist hier wie alte Freundinnen treffen und ja nicht live, sondern mit Bildschirm dazwischen. Aber du hast daraus geschlossen, dass ich müde bin. Das ist überhaupt nicht der Fall.
Sondern du bist hellwach.
Ja, also Gähnen, ja. Das war ja der Witz, Caro. Manchmal, oder das haben auch andere erzählt, wenn man in der Talkshow ist, da sitzt man ja länger und wartet und so weiter. Und jedes Mal am Anfang habe ich mich sehr gewundert, ungefähr eine Viertelstunde, 10 Minuten, bevor es on geht, also bevor man sich hinsetzt in die Runde, begann ich zu gähnen. Und alle haben gesagt, na, du bist ja müde heute und so weiter. Nee. Und dann habe ich das ein bisschen recherchiert. Und es scheint, dass das Hirn selbst weiß genau, ich nehme jetzt mal ein bisschen Sauerstoff zu mir. Also jetzt muss ich gleich performen. Das Unterbewusste sagt, ich brauche Sauerstoff. Und deswegen beginne ich genau kurz vor der Talkshow zu gähnen, ob ich müde bin oder nicht müde oder irgendwas. Und es ist jedes Mal. Also das
sehr spannend.
Ja, und dann bin ich natürlich hellwach, wenn ich denn da sitze.
Ja, sehr gut. Und heute hoffentlich dann auch. Ich muss, also jetzt kann ich eine elegante Überleitung vielleicht hinlegen, weil ich habe auch was zum Gehen gelesen. Und dann schaffe ich vielleicht die Überleitung zu unserem Thema heute. Und zwar ist häufiges tiefes Gehen, also dieses so wirklich herzhafte Gehen, kann auch ein Zeichen sein für Ängstlichkeit. Und ich glaube, das kommt daher, dass man oft, wenn man so in du sagst ja mal Flucht und Angriff, oder wenn man sehr ängstlich ist, oft so flach atmet. Richtig. Und dann das Gefühl hat, man hat nicht genug Sauerstoff, und dann hilft dieses Gähnen.
Man macht es, wenn man in Not ist quasi, um richtig auch alles für Flucht. Also guck mal, für eine Talkshow, das ist ja nicht immer besonders angenehm. Ich war ja gerade im Nachtcafé vor einem Monat, das war sehr angenehm. Aber es gibt andere, da könnte deine Theorie tatsächlich auch stimmen auf mein Verhalten, weil da weißt du schon vorher, dass es Probleme geben wird. Dass du nicht ausreden darfst, dass du eigentlich nicht gefragt wirst, bevor die Talkshow eigentlich fast zu Ende ist. Man hat eigentlich 12 Minuten, aber Sex kommt immer zuletzt, dann hat man auf einmal nur 7 und alle sind befangen, machen blöde Witze, was weiß ich. Ja. Also Flucht und Angriff, bevor man in die Talkshow geht, in Deutschland zumindest, kann sein.
Ja, also ich habe da auch keine wissenschaftlichen Belege für, aber ich habe es aus unterschiedlichen Quellen jetzt schon gehört. Ich müsste da noch mal tiefer in die Recherche einsteigen, aber es scheint da was dran zu sein. Damit mache ich jetzt die Überleitung und spanne den Bogen zu unserem Thema heute. Wir sprechen nämlich noch mal über Bindungsängste. Und das war ein Wunsch einer Hörerin von uns, die offenbar in einer Partnerschaft ist mit einer bindungsängstlichen Person und sich vor allem jetzt wünschte, dass wir mal auf das Gegenüber schauen und gucken, wie man mit so jemandem, der so starke Bindungsängste hat, umgehen kann oder einen Umgang finden kann. Ja. So, und da würden wir heute mal eine Annäherung versuchen, sage ich mal ganz vorsichtig.
Ja, ist ein Riesenthema. Da gibt's ja Leute, die beschäftigen sich nur damit und haben Bücher geschrieben, Stephanie Stahl oder andere.
Bekannteste, ne?
Ja. Aber da gibt's ja so viel. Also früher auch in den 30er, 40ern oder wann auch immer das begann, also Freud, aber besonders auch in den der berühmte Bowman oder sowas. Ich weiß immer nicht, wie ich ihn aussprechen soll. Der heißt Bowlby.
Bowlby, genau, den hast du schon mal Bowlby erwähnt.
Ja. Also den will ich komischerweise immer vergessen. Das ist interessant. Ich habe so eine Antipathie. Aber seine Theorie ist ja wirklich, wirklich anerkannt, so den verschiedenen Typen von Bindungsmenschen und was das denn macht. Ich habe es jetzt ein bisschen, es ist lange her, dass ich es gelernt habe, ich habe jetzt heute neu reingeschaut, weil ich weiß, dass man ihn erwähnen muss, wenn man über Bindung spricht oder sollte vielleicht. Ja. Aber ich finde es immer mühsam, in diese verschiedenen merkwürdigen Typen reinzugehen. Aber ich habe sie trotzdem heute so ein bisschen angeschaut und die komprimiert, dass ich schnell drüber sprechen kann, weil die sind vielleicht wichtig. Ja, aber
und meinst du, ist es
Thema
gut? Ja, meinst du, es ist gut, wenn wir vorab einmal sagen, wie sich so bindungsängstliches Verhalten bemerkbar macht in einer Beziehung oder sich anbahnenden Beziehung? Also vielleicht für die Leute, die da noch keine Berührungspunkte, die uns heute zuhören.
Ja, das ist interessant, dass du,
das kann man sich drunter vorstellen.
Also das wäre ja sowas wie das Pferd von hinten aufziehen, weil dann erzähle ich, was für ein Verhalten von etwas kommt, was noch gar nicht bekannt ist.
Ja.
Also weil was ist denn Bindung?
Ja.
Aber
ja,
das ist interessant. Nein, ich finde deine Idee super. Also, was man dann sehen könnte zum Beispiel, also ich finde es ganz interessant, weil dann wissen wir, wie es aussieht und dann können wir von vorne
das
anfängen.
Dachte ich. Das ist vielleicht ganz elegant, das so rum aufzuzäumen heute mal.
Das ist sehr spannend sogar.
Ja.
Ja, Überraschung. Also, was ich meist sehe, also Bindung, haha. Also, das sieht so aus, dass man sieht, dass Leute sich nicht binden mögen.
Ja.
Also man sieht, was ich sehe in der Praxis, wenn ich denn schaffe, so eine Art, so einen Kontakt herzustellen bei einem Paar, weil ich sie Dinge spiegele und beginne so von dem gegenseitigen Lesen zu sprechen und so weiter, dann sehe ich plötzlich, da ist ein Kontakt. Und dann sehe ich, wie schwer es den Leuten fällt, damit umzugehen. Die sind es nicht gewohnt, in einem jetzigen Gefühl zu sein und dass das Gegenüber sehen darf.
Ja,
das kann denn sein, dass sie versuchen, ein Gefühl wegzudrücken oder sie plötzlich mute werden, also stumm, auf etwas nicht antworten oder sowas oder kriegerisch werden. Also nicht da, wo ich gerade einen Kontakt hergestellt habe, da eher nicht, aber in einem Gespräch dann, wo die mir irgendwas erzählen und jemand sagt vielleicht auch was Nettes, aber was anderes wird gleichzeitig als feindselig aufgefasst. Also jetzt sind wir schon bei einem Bindungstypen, ambivalent, glaube ich. Also da können wir ja später hinkommen. Aber so ein bisschen ein Hin und Her, mal so, also der dringlichste Wunsch nach Bindung und gleichzeitig die größte Angst davor. Wie
so
könnte
heiß und
das
kalt,
aussehen?
Oder?
Ja, wie könnte das aussehen? Genau.
Ja.
Also ein gutes Beispiel,
also
das ist nur ein Extrembeispiel, das sind die Narzissten, über die wir öfter gesprochen haben. Und weil die sind wirklich heiß und kalt, die können das eine aber nicht richtig, sondern sie tun so, als ob sie eine Bindung haben und die andere Person glaubt es. Und bei dieser Anfrage geht ja sehr auch um das Gegenüber.
Ja.
Also da, wenn es so weit geht, dass es ist fast wie eine Störung oder eine Diagnose.
Mhm.
Dann ist es wirklich, wirklich, das habe ich einmal selbst erlebt, es ist wirklich so, so kunstvolle, sage ich jetzt, Manipulation, dass du es nicht schnallst. Und wenn du es versuchst, später jemanden zu beschreiben, das und das ist passiert, kannst du es eigentlich nie so richtig beschreiben. Das wunderte mich immer, wenn ich versucht habe, mit Leuten drüber zu sprechen, was dieses Gegenüber mit mir gemacht hat. Dann konnte ich es nie beschreiben, weil es ist so unter dem Radar oder so eingefädelt und so merkwürdig
subtil
gelesen und so
ganz
merkwürdig. Und anderer Male, was weiß ich, ein Beispiel, ein Paar, was eigentlich so gut befreundet zusammenlebt und so, und immer wenn eine Person weg muss, wenn man weiß, ich gehe jetzt 4 Tage beruflich weg oder irgendwas in der Richtung, dass dann immer vorher, kurz vorher Stress kommt. Stress und nicht, weil die Situation eigentlich stressig war, sondern weil die bevorstehende kurzfristige Trennung irgendwie Flucht und Angriff auslöst.
Mhm.
Richtig,
ein
Tüdelchen, Flucht und Angriff auslöst.
Ja.
Und man deswegen dann nur in die schroff wird oder also Automatismen gehen dann nur oder man geht in Verteidigung oder sowas. Also ihr merkt schon, ein Riesenprogramm.
Aber ein Riesenprogramm.
Hauptsächlich hat es damit zu tun, ich zeige meine Gefühle nicht.
Ja.
Die jetzt passend wäre. Und ich bin nicht flexibel in meinem Umgang mit dem, was zwischen zwei Menschen passiert.
Ja, ich habe Stefanie Stahl tatsächlich auch mal interviewt.
Ja.
Und zwar, ich überlege gerade, mir fällt der Name nicht ein, zusammen mit dem, der dieses Buch Generation beziehungsunfähig geschrieben hat.
Hast
du den Namen gerade präsent?
Genau,
die beiden haben auch mal einen Podcast, ich reiche das nach, die beiden haben einen Podcast zusammen aufgenommen. Und da habe ich so rausgehört, da ging es auch um das Thema Bindungsängste, dass es auch ganz oft so ein... sag ich mal so, die Ruhe und angenehmen Seiten einer Beziehung, die so eine vor sich angenehm hinplätschernde, sag ich mal, schöne Beziehung, dass Menschen mit einer starken Bindungsangst das manchmal gar nicht so richtig aushalten können.
Ja, ja.
So, und dann ja. oft Streit provoziert wird, das passt ja vielleicht auch so ein bisschen zu dem Beispiel, was du gerade, ne? Dann wird ein Streit vom Zaun gebrochen, einfach um diese Disbalance wieder herzustellen, die vielleicht auch ein bisschen vertraut ist, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, aber dazu sagst du dann gleich vielleicht noch mehr.
Ja, das meinte ich in der Praxis. Genau. Dieses, dass gerade wenn eine gute Situation da ist, die hergestellt wurde, von mir so ein bisschen angeleitet, dass das so verunsichert, weil sie das eigentlich nicht kennen.
Ja.
In guter Nähe zu einem anderen Menschen zu sein.
Ja. Ja. Mir ist der Name eingefallen zur Generation Beziehungsunfähig. Michael Nast heißt er. Ja, genau, den hatte ich mal im Doppelinterview. Mhm. Genau, der hat sich auch ganz viel damit ja auseinandergesetzt. Ja,
spannend, ne?
Ja. Aber ich finde, was anklingt, ist, wenn ich das so höre und jetzt selbst auch noch mal so reproduziere, dass es Das klingt für mich unglaublich anstrengend, oder?
Ja, ja.
Nach einem ständigen Ringen, kann man
Richtig.
Das so sagen?
Ja, das finde ich. Finde ich. Ja. Und man merkt das auch, wenn man die Bindungstypen, ich kann die mal kurz aufführen, dass also der Bowlby hat das ja so mit, kann man sagen, künstlichen Experimenten rausbekommen. Also zwar Beobachtung von Kindern, aber mit so einem, besonders mit so einem Experiment, wo eine nahe Bezugsperson den Raum verlässt und das Kind alleine lässt.
Ja.
Und da hat er verschiedene Reaktionen gefunden. Also so ein sicherer Bindungstyp reagiert natürlich, also sicher gebunden, also Leute, die in der also glauben, dass ihre nahen Personen wiederkommen würden und die, wenn die da sind, auch auf mich als kleines Kind Acht geben, meine Bedürfnisse erfüllen und nett mit mir umgehen. Die reagieren bei so einer zeitweisen Trennung mit, also die weinen, das ist ganz klar, aber wenn die Person wiederkommt, dann suchen sie kurz Nähe, also die beruhigen sich auch sehr schnell.
Ja.
Und die bleiben quasi in ihren Gefühlen, die zeigen kurz, oh, mir geht es nicht gut, ich weine kurz, aber dann beruhigen sie sich selbst, haha, vier Aspekte der Balance, die können sich kurz beruhigen und haben ein gutes Selbstwertgefühl, also die haben ein gutes Selbst, sind empathisch, das heißt, die können Gefühle von anderen lesen und haben eine positive, also auch ihre eigenen spüren und haben eine positive Sicht auf sich und Menschen. Also das sind so positive Leute, Die sind dann, suchen näher und die fühlen sich dann auch, wird behauptet, in nahen Beziehungen später. Bowlby hat ja schon gesagt, es hat sehr, sehr viel auch mit später zu tun, was man hier so im ersten halben Jahr lernt. Diese ersten sechs Monate scheinen sehr wichtig.
Okay.
Und diese Leute fühlen sich in nahen, erwachsenen Beziehungen wohl, können das aushalten und haben eine Autonomie.
Ja.
Also nicht dieses symbiotisch Übertriebene. Das kommt jetzt. Weil dann beschreibt er nämlich, also ich mag die anderen echt viel kürzer, drei unsichere Typen.
Mhm.
Und also grob gesagt ist es ein Typ, der alles so vermeidet, das zu spüren, wenn die Besuchsperson rausgeht. Die tut so, ich kann alleine, ich brauche dich nicht. So, und ein anderer ist so ein ambivalenter. Mal dicht, mal nicht dicht. Hin und zurück. Und so, da ist dieses Klammern und vielleicht dann gleichzeitig was Aggressives, ich lehne dich aber auch ab. Und der Letzte, das ist der Schwierigste, den nannte er nicht ohne Grund desorganisiert. Also die sind so vernachlässigt, grenzüberschritten, dass sie, ich finde es sehr hart, wie es beschrieben wird, so drehen sich im Kreis, schaukeln hin und her, erstarren. Das ist wirklich das Grund, also deswegen desorganisiert.
Ja,
das ist das Notprogramm, völlig das Notprogramm. Die fürchten einfach immer, ich brauche mein Gegenüber, meine nahe Person, aber da ist ein Gleichzeichen dahinter und da steht Gefahr pur.
Ja. Ja, gut, das klingt so ganz nach extremst ambivalent, ne?
Genau.
Das ist dann dieses Push and Pull oder wie man das so, ne, ranziehen, wegstoßen, das
Also man merkt schon, die gehen auch ein bisschen aneinander, weil auch der ambivalente Typ, das sagt sich ja, ist auch ein Hin und Her.
Ja.
Und die verhalten sich widersprüchlich, daher ambivalent, die klammern sich, aber sind, wenn die wiederkommen, wiederkommt die Besuchsperson, dann klammert sie, aber kann auch aggressiv werden. Die wirken selber wie hin und her gerissen zwischen diesem, ich will dich nicht.
Mhm.
Und also die wünschen sich dann in Erwachsenenbeziehungen wirklich Nähe. Das tun wir offenbar ja auch alle. Ja. Aber flüchten dann auch davor dann. Mhm. Also die machen ja alle Probleme, diese drei. Aber ich habe wirklich versprochen, ich will die kurz nennen, weil man einiges da drin sehen kann. Aber wenn ich jetzt, ich habe heute tatsächlich auch gegoogelt, ich wollte wissen, was sagt denn das Netz dazu? Was ist Bindung?
Ja.
Und weil es ist so groß und so viel und so breit. Und eine, die ich fand, die habe ich gemocht, das ist einfach eine Bezeichnung für eine enge, emotionale Beziehung zwischen Menschen. Also auch zwei Nervensysteme begegnen sich in den Gefühlen und Gespüren, die da sind. Und dann kommt aber der zweite Satz, das Neugeborene entwickelt eine spezielle Beziehung zu den, da steht dann Eltern und anderen relevanten Bezugspersonen. Gemeint ist ja die, von denen wir auch immer sprechen, Caro, die nahen Personen. Ja. Die, die einem nahe stehen. Und das sind natürlich die, die die größten Probleme einem beibringen können durch Ablehnung, Strafe, diese Scham, dass, ja, ich bin so toll und dann kommt ein Nein und ich kriege keine Hilfe, wieder in den Ja-Zustand zu kommen.
Ja. Also nah, körperlich und emotional auch, ne? Wahrscheinlich vor allem emotional nah auch, oder?
Richtig, und da gibt es auch so Studien, das war alles so erwähnt hier, dass gerade die Nähe, die Bindung und dieses Ausschütten von, das sind verschiedene Oxytocin und andere Bindungshormone, Dopamin und noch so ein paar Terquetschte, dass die heftiger ausschießen und die Bindung sich eher verstärkt, jetzt die Emotionen, das Hirn und so weiter, während Berührung.
Ah, okay.
Also, weil du es gerade gesagt hast. Ja. Und das sind ja die, die einen halten sollten, während man ganz klein und neu geboren ist. Und ich will wirklich nicht unbedingt viel über diese rote Box sprechen. Wenn ihr die sucht, die und dann die, wir kommen gleich dazu, dieses Verliebtsein, in wen verlieben uns, wer wird, in wen verlieben wir uns, wer wird unser naher Mensch, wenn wir erwachsen sind. Aber das, was wir heute besprechen, ist ja das alles in der frühen Kindheit. Wenn wir Dinge nicht sollen, nicht dürfen, dann enden bestimmte Anteile von uns, weil wir uns dafür schämen, in der roten Box. Ja. Also da ist die Bindung eingeschränkt oder gestört oder so. Deswegen, es hat sehr viel mit den beiden Podcasts zu tun, die wir da gemacht haben.
Das stimmt. Und ist das, was würdest du sagen, was so, sag ich mal, zu einem Großteil wirklich sehr früh entsteht, auch so eine, ich sag's jetzt mal in Tüdelchen vorsichtig, so eine Störung? Oder kann das sich auch noch durch weitere Erlebnisse in der Folge, wenn dann Menschen älter werden, auch noch verstärken?
Also oder Theorien zufolge ja. Also dass wir haben ja gesagt, bei der roten Box, das ist das erste Jahr oder zwei Jahre.
Ja.
Hier wird auch so vom halben Jahr gesprochen, also frühe Kindheit. Aber definitiv, die Wissenschaft sagt jetzt, durch Studien belegt, wie immer, dass es auch später in der Kindheit, in der Adoleszenz und sogar durch Erlebnisse im Erwachsenenalter. Überleg mal, wenn du schon so irgendein, jetzt sage ich vielleicht, gestörtes Bindungsverhalten hast, sehr, sehr symbiotisch, sich verlieben und überwältigen und dann wieder wegschieben, hin, zurück. Ja. Und dann wirst du meinetwegen jetzt verlassen, auch von jemandem, der ähnliche Muster drauf hat. Das speicherst du ja, wenn du nicht weiterkommst und nicht daran arbeitest, hast du noch einen im Karton, der beweist, warum einiges in der roten Box bleiben sollte.
Das ist so eine Mischung dann aus sich selbst erfüllenden Prophezeiung und so negativer Verstärkung, oder? Kann man das so sagen?
Ja, finde ich ja. Und ich weiß, und ich habe selber ja so ein heftiges Erlebnis gehabt mit einem bestimmten Mann, also mit einigen, weil das, ich habe mich tatsächlich weiterentwickelt. Aber ich hatte so eine Beziehung, wo ich am Anfang wollte er zu viel und zu schnell. So ähnlich wie er hat mir am zweiten Tag Hase genannt oder sowas, ich immer. Witzig. Na, aber das war mir zu viel. Aber als ich denn reingerutscht bin in die Beziehung doch noch, und warum bin ich reingerutscht? Weil ich mitgeteilt habe, ich kann noch nicht, bin frisch getrennt, ich möchte noch nicht so eng. Und dann hat er komplett Nein gesagt. Und das hat ein Muster von mir getriggert. Wenn der Mann mich verlässt, dann will ich Bindung. Also das war damals, das ist sehr lange her. Und was ich aber sagen wollte, dass die Beziehung war ein ewiges Hin und Her, und das ist die, die ich ein paar Mal erwähnt habe, wo ich mich liebend getrennt habe. Das Furchtbarste, was ich je entschieden habe zu tun.
Ja.
Aber dadurch, dass ich das konnte, der vierte Aspekt der Balance, sinnvolles Dranbleiben, habe ich gemacht. Aber wenn es nicht mehr als sinnvoll erscheint und ich entwickelte mich und die andere Person lehnte alles ab,
ja,
habe ich das getan, was getan werden muss. Ich habe mich getrennt. Und jetzt ahnen wir schon, meiner Meinung nach, bin ich weitergekommen.
Ja.
Und ich habe dann danach bestimmt mehrere Jahre, ein Jahr gequält,
ja,
daraus zu lernen und zu überlegen, was war da los. Und zwar nicht nur mit dem anderen, sondern auch mit mir.
Ja. Ja, ich glaube, da kommt man nicht umhin, auch sich sein eigenes Bindungsverhalten anzuschauen. Aber wenn man, ja, sich nun nicht, und das geht nochmal in die in Richtung der Frage unserer Hörerin, wenn, ja, man nun noch nicht, ja, an dem Punkt ist, so, und man meint, ja, sinnvolles Durchhalten, die vier Aspekte der Balance, ist noch geboten. Wie, das finde ich tatsächlich auch eine spannende und auch schwierige Frage. Wie kann ich denn mit so jemandem, der immer zwischen Nähe, Distanz hin und her wechselt, überhaupt, ja, wenn ich ein vielleicht auch relativ sicheres Bindungsverhalten habe, mit ein paar Abstrichen möglicherweise, weil sonst wäre ich vielleicht nicht in dieser Beziehung.
Ja,
wie kann ich damit umgehen?
Die perfekte Überleitung, weil ich habe es ja gerade erzählt. Da kann man ja tolle Ratschläge machen.
Ja.
Aber ich würde erstmal nach innen gucken, so wie ich es getan habe in meinem Beispiel eben. Weil es hat einen Grund, warum genau gerade du da bist.
Ja.
Du bist nicht 100 Kilometer weiter als diese Person, weil dann wärt ihr nicht zusammengekommen.
Ja.
Deswegen erwähnte ich eben die rote Box und die Folge davor, es ist nicht zufällig, in wen du dich verliebst. Weil du verliebst dich nach den Theorien, die wir da vorstellen, in jemand, der triggern oder der und die triggern kann, dass du dich weiterentwickelst. Das heißt, wer mit jemand landet, der irgend so gestörtes Bindungsverhalten oder sogar mega gestörtes Bindungsverhalten hat selber Anteile, die wie so Zahnräder da reinpassen. Sonst hättest du dich nicht verliebt, so die Theorie. Oder,
ja,
du würdest nicht so lange bleiben. Und ich bin lange geblieben in dieser Beziehung. Ich habe aber auch das Gefühl gehabt, dass es sinnvoll war, weil ich lernte und ich kam weiter. Und zwar kam ich so viel weiter, dass mir klar war, ich muss mich trennen. Also,
ja,
das möchte ich erst sagen, dass wenn man fragt, wie gehe ich damit um,
ja,
kann ich davon ausgehen, wenn ich überhaupt da gelandet bin und noch da bin, habe ich selber Anteile, die geradezu fantastisch dazu passen.
Ja.
Und die,
ja,
würde ich erstmal angucken, reingucken, was ist es bei mir? Warum bleibe ich? Was ist es, was die andere Person tut? Warum toleriere ich das? Also sich mit sich selbst beschäftigen,
ja,
und dann sehen, dann weitersehen.
Ja.
Aber jetzt fragst du ja auch, was könnte man sonst noch an Ratschlägen? Weil wie kann man damit umgehen?
Ja.
Kann man ja gar nicht pauschal sagen, weil die Art wie von der anderen Person ja sowas von unterschiedlich ist. Je nach ängstlich vermeidend, ambivalent, desorganisiert, also dementsprechend löst du ja mit bestimmten Ratschlägen das eine oder das andere aus.
Ja, das stimmt. Das ist unglaublich vertrackt.
Ja.
Ne? Ich habe mich gerade so in meiner nicht therapeutisch vielleicht etwas naiven Art gefragt, ob zum Beispiel, wenn man sowas versucht, also dass das nicht von heute auf morgen, ich drop dir jetzt mal was und dann sagst du, ob das eine gute Idee ist.
Ich bin gespannt jetzt.
Ob man so versucht, erstmal eine Kommunikation, eine gute zu etablieren. Und indem man versucht, also so langsam lernt, sich mitzuteilen und sich zu zeigen. So,
richtig.
Das habe ich ja von dir gelernt. Man muss sich auch immer in Beziehungen ein bisschen zeigen, damit das Gegenüber weiß, woran es ist. So, und
das ist super, aber genau das können die ja nicht.
Aber das muss man doch lernen können, oder
richtig?
Nicht?
Richtig, richtig.
Ja?
Aber das muss man dann ja wollen.
Das muss man
und
wollen, natürlich.
Je nachdem, welche Bindung man gerade hat, wenn ich jetzt vermeidend bin, dann möchte ich überhaupt gar nicht wissen, dass ich was falsch mache und dass etwas nicht läuft. Weißt du, was ich meine? Das ist im Endeffekt, hast du ja recht, das ist der Weg.
Ja.
Und jetzt habe ich ja mittendrin in den Typen da, verschiedenen Typen auch Selbstwert genannt.
Ja, ja.
Und wenn ich so ein schlechtes Selbst habe, Selbstwert, und mich so schlecht bewerte, dass wenn ich höre, ich habe einen Fehler gemacht oder ich mache Fehler täglich, das will ich nicht wissen, wenn ich ängstlich vermeidend bin.
Ja.
Dann sage ich, stimmt gar nicht, das ist deine Theorie oder deine Wahrnehmung, das ist hat nichts mit mir zu tun, nein und so weiter. Also das ist vermeidend.
Ja,
und das ist unheimlich schwer, dagegen anzukommen. dieses Vermeidende. Und ich habe das auch ein paar Mal erlebt in Beziehungen, also wo ich es hinbekommen habe. Und das Interessante ist, denn wenn ich es wirklich hinbekomme, und davon hast du ja gesprochen, wenn ich mich zeige, nicht die Person, die es nicht kann,
okay,
sondern ich mich zeige und versuche, in Ruhe, beruhigt, so ein bisschen was rauszukitzeln und es geht gut, dann erlebt die andere Person unter Umständen, je nachdem, wie schwer dieses Bindungsding liegt bei dem oder bei der, erlebt die ein gutes Erlebnis. Okay. Vielleicht Intimität und das war nett. Und wo sie vorher gesagt hat, die Person, das stimmt nicht, da ist nichts. Und man von außen sehen kann, dass die Person gerade vermeidend oder zumachend unterwegs ist, kommt plötzlich, das hat mir gut getan, dieses Gespräch. Ja. Also das ist dann so eine emotional korrigierende Erfahrung. Und wenn du genug davon hast, brauchst du ja nicht mehr so ängstlich vermeidend unterwegs zu sein. Du hast quasi recht, man kann es lernen, weißt du, nicht.
Ja, es ist hochsensibel. Aber wie ist es dir denn, kannst du das ein bisschen konkreter noch erklären? Wie ist es dir gelungen? Weil du hast ja gerade gesagt, mir ist es gelungen, da so ein bisschen was rauszukitzeln beim Gegenüber. Also indem du dich gezeigt hast und wie gezeigt hast. Also vielleicht, dass man sich noch ein bisschen besser vorstellen kann.
Ja, das ist eine gute Frage. Weil ich kann ja sagen, ich bin ja ausfahrend, agil, aggressiv, manchmal grenzüberschreitend. Und natürlich... es ist nie zufällig, in wen du dich verliebst, lande ich dauernd mit Männern, die nicht reden wollen.
Okay.
Und die zumachen. Schildkröte. So, ich sage immer Schildkröte.
Kugelstrauß, Sand im Kopf.
Also, ich meine aber richtig, Schildkröte, Strauß, Kopf in Sand. Und kombiniert ist dass diese Person, die sich so versteckt, sich genau jemand gesucht hat, unbewusst, diese Gefahr, die man unbewusst wählt, die so ist wie ich, nämlich da rein will, grenzüberschreitend. So, wenn ich aber lerne, mich zu beruhigen, dann mache ich ich sagte ja, guck nach innen. Ich komme dann manchmal beruhigt und wohl überlegt und nicht wenig grenzüberschreitend, sondern eher fragend und neugierig rüber. Und dann braucht die Person sich, wenn der Schrecken zu groß ist von früher, dann versteckt sie sich immer noch. Das kenne ich auch. Aber wenn der noch erreichbar ist, also die rote Box mal kurz auch aufgehen darf, wo die Anteile drin liegen, die Gefühlsanteile oder, die wir alle verstecken, dann kann ich mit meiner Ruhe, mit meinem, ich bin jetzt ein lieber Mensch und ich verhalte mich reif, also ich bin quasi wenig Gefahr für dich, obwohl du es eigentlich denkst. Dann kann man eine Situation erreichen, wo sich was verändert. Bei beiden. Ich lerne ja dann auch, dass ich mit weniger grenzüberschreitenden Verhalten weiterkomme, als wenn ich immer sage, du musst aber jetzt zuhören, komm mal jetzt und so weiter. Ja. Also das ist langsam und es sind Prozesse, weil es müssen sich neue Hirnverbindungen schreiben.
Das ist ein Angehen.
Das ist es. Also, aber da ist das Beispiel deutlich genug.
Das ist deutlich genug. Es ist so deutlich, dass ich jetzt gerade dachte, wenn man jetzt vielleicht so ein Typ ist oder Type mit so einem desorganisierten der stärksten Ausprägung. Ich wollte gerade sagen, da vermute ich jetzt einfach mal ganz vorsichtig, dass das innerhalb von Beziehungen kaum auflösbar ist. Da brauchst du wahrscheinlich ein bisschen Hilfe von außen, oder?
Ich bin keine Psychiaterin, weil da geht es ja wirklich um, also tatsächlich fehlende Synapsenverbindung. Ja. Also ein Unvermögen, weil es den Weg im Hirn dafür überhaupt nicht gibt.
Okay.
Deswegen, also ich bin jetzt, ich betone es, keine Psychiaterin, aber aus meinem Wissen heraus würde ich jetzt sagen, dass das, was Bowlby da beschrieben hat mit dem Desorganisierten, dass das diese wirklich auch sogenannten frühkindlichen strukturellen Störungen, da fehlen Strukturen im Gehirn, um das zu können.
Ja.
Und ich glaube tatsächlich, da braucht es Hilfe von außen. Also. Habe ich auch ein paar Mal schon erwähnt, aber ich glaube hier nicht, eine Kollegin, die mit einem manisch-depressiven zusammen war, die es bis zum Erbitterten, also wirklich gedacht hat, ich krieg das hin. Ich bin ja Psychologin, ich kann, das wird gehen und so weiter. Und die es nicht hinbekommen hat und zuschauen musste, die Person hat sich geschafft umzubringen. Und sie hat es nicht gemerkt. Also diese Leute, die diese frühen strukturellen Störungen haben, die können oft auch sehr, sehr gut andere lesen, weil die es mussten. Die Strukturen sind dann da.
Ja, okay.
Und dann können die dich auch super gut reinlegen, dass du überhaupt nicht mitbekommst, wo die gerade sind.
Ja, Gibt es da, vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen, aber gibt es da bei denen auch eine Bereitschaft oder ist der, spüren, nehmen die diesen Leidensdruck oder haben die einen Leidensdruck überhaupt? Naja. Oder ist das so integriert sozusagen in das Selbst, dass die das gar nicht, weil die es gar nicht anders vielleicht kennen, dass die das auch gar nicht so als Leid wahrnehmen? Oder?
Also das ist, das ist richtig. Da wäre ich gerne jetzt Psychiaterin, aber wir sprechen davon, ob Menschen, da gibt es so ein paar Fachworte, aber plain gesagt, ob man weiß, ob man das Gefühl, das bin ich mit allen Anteilen und dieser Anteil, wo ich das und das mache, den mag ich nicht.
Okay.
Das ist immer besser, also eher, jetzt fehlt mir ein Wort, Neurosenniveau, als wenn ich sage, nein, das, ich sehe es nicht.
Ja.
Weil das die Struktur ist quasi, ich bin so. Und was meinst du? Die können das nicht sehen.
Okay.
Das ist denn so, das bin ich und ich kann nicht von außen gucken. Ich bin nur mit mir drin beschäftigt. Und ob da ein Leidensdruck ist, eigentlich, also das vielleicht, aber die anderen sind dann schuld. Immer.
Ah, okay.
Alles also die können nicht sehen, ich habe diese Anteile, die ich nicht mag und die stören mich, die will ich loswerden. Dann kann man ja dran arbeiten, wenn man es sehen kann.
Ja,
das das können die nicht. Also dauert es erst sehr lange, bis man denen beibringen kann, guck mal, was das für dich und dein Leben macht.
Ja.
Aber trotzdem beschreiben ja einige, also je nach Störung und je nach Schwere, wie die darunter leiden. Oder meinetwegen leiden die, also meist nicht, Caro. Aber ich denke schon, wenn ich dann immer alleine sitze, weil ich, wieso werde ich immer verlassen? Wieso funktionieren meine Beziehungen nie? Aber dann kommt meist die Antwort, weil die anderen so blöd sind.
Ja, gut, an der Stelle kommt man natürlich dann nicht weiter, ne? Dann sucht man und sucht man, bis vielleicht dann doch mal jemand kommt, der nicht so blöd ist und am Ende doch wieder blöd ist.
Ja, richtig.
Ich weiß
am Ende
es nicht.
Doch wieder blöd ist. Nein, genau. Und deswegen, du merkst schon, die Verbindungen fehlen. Ich kann mich selber nicht sehen. Ich nehme mich für wahr mit allem und da gibt's sehr viel auch um 1-0 denken.
Ja.
Und dann ist was gut und mit einem Minisatz ist alles schlecht. Also so Abwertung. Heroisieren, abwerten, schwarz, weiß und dann einfach abbrechen. Also wenn da irgend so ein, da gibt's keine Grautöne, wie du hast gerade gesagt, ich habe das und das falsch gemacht.
Ja,
da kannst du mich ja immer noch lieben und kein Problem. Mhm. Nee, einmal was falsch, alles null, alles schwarz. Also Abbruch der Beziehung.
Das ist dann dieses Ghosting-Phänomen. Ne?
Ja,
darüber
Beispiel.
Haben wir ja auch schon häufig geschrieben. Die sind dann einfach irgendwie weg. Die tauchen
ab. Die Person muss weg, weil sie spiegelt eigentlich, was ich mir angucken sollte.
Ja.
Aber bei bestimmten, also definitiv bei desorganisiert, kann ich und will ich es mir. Ich kann es nicht mal sagen, will. Die Frage stellt sich gar nicht. Ich gucke es nicht an.
Ja.
Weil das ist nicht notwendig. Ich bin richtig und die anderen sind falsch.
Okay, also ich höre raus, jetzt ganz vorsichtig gesagt, ich versuche jetzt mal also mit dem desorganisierten Bindungsstil, das klingt jetzt für mich wirklich danach, dass das ein Fall ist für eine längere, intensive Therapie, wenn man in eine gesunde, sage ich mal, angenehme Beziehung kommen möchte. Oder ist das zu viel gesagt?
So ist es. Nee, ich glaube nicht, aber wie gesagt, das ist, ich habe mich nicht wirklich intensiv mit den Bindungstypen, ich nehme nur die Definition jetzt. Und wenn man da sitzt und hin und her rockt und in den Kreis rennt und so, also ich meine, da gibt's auch andere, wo das nicht der Fall ist, aber die genauso desorganisiert sind. Aber da möchte ich nicht auf den Ast gehangen werden, dann sollen die Leute das selber angucken. Jedenfalls die drei negativen Typen, da ist das der schwierigste. Und da glaube ich tatsächlich kaum, dass ein Gegenüber eine Bindung erleben wird.
Okay.
Und fühlen wird und drin bleiben möchte.
Ja. Aber ich meine zu erinnern, dass dieser sichere Bindungstyp, der ist jetzt auch nicht unbedingt in der Mehrheit. Also es gibt schon viele, die irgendeine Form von unsicherer Bindung haben, die ja aber trotzdem in auch langfristige Beziehungen kommen. Also da scheint ja auch Hoffnung zu sein.
Ist eine Gratwanderung.
Es ist
definitiv eine
Gratwanderung.
Aber der Satz, der alles beschreibt, ich habe keine Ahnung, wer ihn gesagt hat, die meisten haben nicht die aufgeräumte Kindheit, die sie denken.
Ja.
Und das kann ich nur bestätigen. Auch Leute, die da sitzen und sagen, mein Partner und meine Partnerin hat ein Problem und jetzt müssen wir es klären. Nach 5 oder 10 Minuten, je nach Stärke, merke ich, dass die Person auch ein Problem hat.
Ja, okay.
Also wenn man auch beginnt zu fragen, das ist immer so interessant in der Praxis, wenn die das denn merken. Dieses, wo ich kann mich sehen, die merken denn, ach, stimmt, ich mache es mit.
Ja, okay.
Also ich bin ja genauso wichtig. Diese, es ist nie zufällig, in wen du dich verliebst. Die Zahnräder passen zusammen. Und wenn jemand ein richtiges Problem hat und da als Paar sitzt, dann hat die andere irgendwas dazu Passendes. Sonst wäre, oder sie ist eh dabei zu gehen. Oder selbst wenn sie nicht gehen möchte und es ist ganz schlimm, warum will sie denn nicht gehen, wenn sie ihr nicht gut tut?
Mhm.
Also das sind denn diese klammernden Anteile.
Ja.
Diese, vielleicht der ambivalente, ich klammer mich, aber ich finde dich auch scheiße.
Ja.
Also da zeigt sich immer irgendwann, wenn sich nichts tut auf der sogenannten Problemseite, werde ich gehen, wenn ich keins habe. Ich will ja glücklich sein und wenn ich es kann, weil meine Kindheit super war und ich dieses gute Gefühl für mich selbst habe, empathisch bin, gutes Gefühl für andere Menschen. Ich kann meine Gefühle zeigen, ich kann die lesen von anderen und ich kann flexibel reagieren. Wie lange kann ich denn bitte aushalten, das alles nicht auszuleben? Das passt nicht. Und solche Paare habe ich noch nie gesehen, wo die eine Person das kann und die andere gar nicht und die bleiben zusammen.
Okay, aber um mal ein bisschen Hoffnung zu streuen, jetzt komme wieder ich, wenn die Diskrepanz, sage ich mal, zwischen den Bindungsstilen vielleicht nicht ganz so groß ist, also dass die auf Augenhöhe direkt ist, so pari pari, sage ich mal, das passiert wahrscheinlich eher selten, oder?
David Schnarch hat gesagt, mit dem Wort, das er nutzt, Differenzierung, also wie reif sind sie, wie weit sind die differenziert, zwischen sich und andere unterscheiden zu können und wirklich für sich einzugestehen, sind die Menschen ungefähr gleich. Weil sonst die mehr differenzierte Person geht.
Okay.
Also die Leute sind tatsächlich gleich. Also das meine ich ja. Wenn jemand ganz schwierig ist, hat die andere Person ähnliche Probleme, weiß es nur vielleicht nicht.
Okay.
Und wenn die Leute Probleme haben im leichten Bereich, hat die andere das eher auch in dem Bereich. Also er behauptet Augenhöhe oder also
schon im Moment des Kennenlernens oder in der ersten Phase. Ah,
ja,
okay,
weil
spannend.
Überleg mal dieses nie zufällig, in wen du dich verliebst. Wenn du jetzt auf ein erstes Date bist und nicht nur bewusst kognitiv, sondern dein Unterbewusstsein ist auch da.
Ja, okay.
Und du triffst jemand mit großen Problemen. Du würdest das ja merken. So wie ich dich einschätze, würdest du denken, oh Gott, was ist das? Erstes und letztes Date. Es muss schon so sein, dass du es kaum mitbekommst. Also ungefähr so wie du blind bist.
Ja.
Sonst, also ich kenne das von mir. Ja. Leute, diese Bad Boys oder was, es ist nur ein blödes Beispiel eigentlich. Ja. Aber das kann sein, dass ich so einen Bad Boy sehe und auch eine Anziehung spüre. Mhm. Aber da weiß ich genau, erstes und letztes Date. Kein Bock drauf.
Okay.
Auf die Probleme also das, mit dieser Freiheit. Ich mache alles, was ich will. Und also jetzt, ich sag blödes Beispiel. Aber,
aber
da gibt es ein paar Dinge, wo mein Unbewusstsein früher reagierte und ich hätte mich drauf eingelassen.
Aber da,
das tue ich nicht mehr.
Da muss ich jetzt reinfragen, weil das ist es dann wirklich da eher das Unterbewusstsein, was reagiert? Weil oft, also ich weiß nicht, merkt man das immer sofort bei den ersten Dates, dass da, also, weil ich glaube, manche können sich auch extrem gut verstellen, oder?
Richtig. Je schlimmer die Störung, desto besser die Verstellung. Aber mittlerweile frage ich, ich habe nicht einen Fragenkatalog, aber ich habe denn Dinge im Gespräch, reagieren meine Antennen auf ganz bestimmte Dinge. Aber interessant, diese Jytte Wickelsö, die Dänin, die dieses Buch geschrieben hat mit der roten Box und es ist nicht zufällig, in wen du dich verliebst.
Ja.
Sie hat von Studien gesprochen. Ich habe jetzt den Namen vergessen, steht auf meinem anderen Papier.
Ja.
Kann ich aber suchen.
Und schreiben wir in die Shownotes.
Es ist egal. Das ist nur ein Mensch, der eine Studien gemacht hat und festgestellt hat, es ist das Unbewusstsein, das das entscheidet. Aber die meisten merken gleich, wenn die hinschauen würden und das für wichtig nehmen würden, gleich beim ersten Date genau das, was später zum Problem wird. Und das kann ich nur bestätigen. In all den wichtigen vier Beziehungen oder so wichtige Beziehungen, die ich studiert habe im Nachhinein, um daraus zu lernen, war beim ersten Date der Faktor, der zu Trennung geführt hat oder zu dem unguten Gefühl, absolut spürbar und da.
Okay.
Ich habe es nur ignoriert. Ich fand es lustig, ich war mich am Verlieben, wird sich schon ändern. Tralala.
Der Klassiker. Nee. Oder das kennen, glaube ich, hier viele.
Und
zuhören.
Das würde ich, ich weiß nie, was mir passiert. Ich bin ja in einer festen Beziehung, aber seit 11, 12 Jahren jetzt. Aber spüren würde ich es. Und ich hoffe denn, dass ich auch darauf reagieren würde. Und das ist manchmal schwer, wenn man lange Single war und denkt, ah, aber, oh nein, ich möchte so gerne Beziehung. Yeah. Und dann lässt du dich durchgehen. Und dein Unbewusstsein hat wieder dafür gesorgt, dass du dich mit diesen Menschen, wenn die Verliebtseinsphase vorbei ist, weiterentwickeln kannst, könntest, wenn du es wolltest.
Das wäre jetzt auch so der Rat oder die Antwort auf die Frage unserer Hörerin, oder? Also sie hat ja explizit gefragt, wie sie als gegenüber eines so bindungsängstlichen Menschen, wie sie damit umgehen kann.
Ja, und ich habe ja genau das als erstes gesagt, nach innen schauen.
Ja.
Welche Anteile sind es bei dir, die das anziehend fand oder beunruhigend?
Ja.
Wie
ja.
kannst du dich entwickeln? Und das Problem ist, ich meine jetzt nicht die Frau, die kenne ich ja nicht, die uns da gefragt hat.
Ja.
Aber die Frage ist, das hatte ich ja auch ein paar Mal in der Praxis, dass es ganz klar war, wo die Entwicklung drin lag und die Person es auch komplett wahrgenommen hat und selbst gesagt hat, richtig? Ich sehe schon, das wäre die Richtung für mich. Dann entwickle ich mich weiter. Ich muss mal drüber nachdenken. Und dann entschieden hat, ich möchte es nicht.
Mhm.
Weil die wollte immer noch die goldene Kreditkarte ihres viel älteren Mannes haben, die sie hatte.
Ja.
Also es gibt Gründe, weswegen ich sage, ich entwickle mich jetzt nicht weiter, weil das ist mir zu anstrengend. Ich kann es nicht überschauen und ich betone, ich werte das nicht.
Nein, nein, nein.
Aber man muss bereit sein, das zu können und zu wollen. Und das kann manchmal sehr fiese sein, was dann aus der roten Box kommt, wenn ich beginne, ein reiferer Mensch werden zu wollen. Es kann sein, dass ich den Dinge verliere, die ich recht angenehm finde.
Ja, okay. Mhm. Aber wenn man jetzt so als bindungsängstliches Paar, also ich höre jetzt ganz deutlich raus, dass dann bei beiden auch oft dann so eine bindungsängstliche Form
da ist. Ich möchte diese Frau nicht bewerten
ich sage das jetzt mal so ganz allgemein auf alle Paare, die sich da irgendwie angesprochen fühlen, bezogen. Aber es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass man sich auch zusammen da entwickeln kann.
Nee, das ist super. Ich habe Paare, Wahnsinn. Ja. Die kommen und die hätten sich fast getrennt.
Ja.
Und eine Person, ich habe dir gerade so eine Rückmeldung vom Podcast geschickt. Ja. Eine Person denkt, das Problem zu sein und die andere Person denkt auch, dass die Person das Problem ist.
Okay.
Und dann habe ich diesen Podcast vorgeschlagen, die haben das auf dem Rückweg von mir gleich gehört.
Ja, zur Roten Box, den Podcast, ne?
Richtig, zur Roten Box. Genau. Ja, und also danke und Entschuldigung. Und die davor, ist nicht zufällig, in wen du dich verliebst.
Ja,
und
sich verlieben die haben das, heißt sie, genau.
Mhm. Aber wie heißt sie?
Sich verlieben. Ich glaube, sich verlieben, so wilde Mische aus Bewunderung und Bedrohung
richtig.
Oder so.
Ja, genau. Ja. Mhm. Perfekt.
Ja.
Und die kommt ein Podcast vor der Roten Box.
Okay.
So, und die meinten, das sei so spannend gewesen und dass sie begonnen hätten, jetzt rauszukriegen, was es auf beiden Seiten ist, was so wie Zahnräder ineinander greifen.
Ja.
Also nicht du bist schuld, sondern was machen wir da beide?
Ja.
Und die schrieben tatsächlich, ist es fast ein bisschen wie frisch verliebt.
Es ist eine Intimität entstanden durch den Austausch, ne? So war es, glaube ich.
Weil deine Frage war ja, geht das?
Ja.
Und die Antwort ist, in jedem Fall geht das, weil man ist ja gleich weit. Und wenn beide aus dem Punkt heraus beginnen, sich zu entwickeln und das wollen, dann passt es ja auch wieder.
Ja.
Weißt du was?
Sich getraut und sich gezeigt, ne? Ja.
Ja, und jetzt, genau.
Ja.
Und ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe noch was gefunden, heute bei meinen Recherchen in meinen eigenen alten Notizen und so von verschiedenen Vorträgen, wo ich war.
Ja.
Und da hat jemand dann auch gefragt, was ist Beziehungsfähigkeit?
Oh, spannend.
Also das Positive, was du gerade auch erfragst. Geht das, geht es nicht? Und da stand, was unter Beziehungsfähigkeit verstanden wird.
Ja.
Okay, kulturell unterschiedlich. Das ist klar. Aber in westlichen Kulturen versteht man darunter, dass jemand sich in Beziehungen flexibel und an die Situation angemessen verhält.
Okay.
Und das heißt ja schon mal, um das alte Beispiel zu nehmen, wenn ich ruhig und bemüht bin und liebevoll und nett, dann ist es nicht angemessen, wenn die andere Person zumacht.
Ja.
Das also, stimmt. Ja, genau. Oder strittig wird oder also so streitsüchtig. Ja. Was weiß ich. So, also dann geht es darum, flexibel und in Situationen angemessen sich zu verhalten. Das sind wieder die Aspekte der Balance von David, zu denen wir im Podcast haben.
Mhm.
Und dabei, während man selber flexibel und beruhigt angemessen sich verhält, achtet man auf die Bedürfnisse von anderen und auf die eigenen. Okay. Da hören wir wieder die Autonomie. Mhm. Also ich kann die andere Person spüren und wahrnehmen. Es ist nur nicht sicher, dass es mir gleich geht und dass ich es so zustimmen würde.
Mhm.
Aber ich reg mich nicht auf, ich nehme wahr, so ist es und so denke ich.
Ja.
Und dann kommt der letzte, und da waren wir gerade. Also das erste mit dem flexibel und angemessen in der Situation,
ja, ja.
Dann auf die eigenen und die anderen Bedürfnisse so achten. Und das dritte, die Betroffenen sind bei Beziehungsfähigkeit bereit, bei zwischenmenschlichen Beziehungen dazuzulernen,
ja,
und sich weiterzuentwickeln.
Ja,
guck mal, das ist Beziehungsfähigkeit. Ja. Nicht, ich kann es nicht.
Ja.
Sondern ich weiß, dass ich mich entwickeln möchte und
ja,
sollte.
Ja.
Und ich reifer werden sollte. Und dazu habe ich Lust oder ich traue mich.
Ja. Was mir gerade noch zu dem Stichpunkt, bevor wir dann zum Ende kommen,
ja,
zu dem Stichpunkt Autonomie eingefallen ist, das ist,
ja,
war auch noch ein Teil des Gesprächs von mit Stefanie Stahl und dem Michael Nast.
Mhm.
Ich glaube, Autonomie, vielleicht stimmst du mir dazu, meint auch, dass man nicht darauf angewiesen ist, dass das Gegenüber, also Partner, Partnerin, einen Mangel, den man spürt, ausgleichen oder dafür verantwortlich ist, diesen Mangel auszugleichen, sondern dass ich so autonom bin, dass ich diesen,
richtig,
vermeintlichen Mangel selbst ausgleichen kann und nicht darauf an, genau.
Das ist der zweite Aspekt der Balance von David Schnarch, sich selbst beruhigen und trösten,
mhm,
können.
Genau.
Ich bin nicht unglücklich, bis Mama, also,
ja,
die andere Person kommt und sagt, ja, das tut mir leid, ich war schlecht, du bist toll.
Ja,
also
okay,
ich brauche die Zustimmung, also David hat das genannt, selbst- oder fremdvalidierte Bestätigung.
Mhm.
Also
ja,
es heißt self or other validation. Also,
mhm,
brauche ich die Bewertung, die gute, positive von anderen, um,
ja,
mich richtig und gut zu fühlen, oder kann ich mich selbst bestätigen?
Ja.
Das ist das, worüber die da gesprochen haben, dass das ist eine Autonomie und eine Selbstsicherheit, haha, Selbstwert. Ich bin,
ja,
es mir wichtig, dass ich hier sitzen kann und sagen kann, nein, ich bin gut, ich habe mich daneben benommen, aber,
mhm,
grundsätzlich bin ich es wert.
Ja.
Und ich warte nicht, dann kann ich nämlich rübergehen zu anderen Personen und sagen,
ja,
ey, das war doch doof eben,
ja,
und so weiter. Und sitze nicht sauer und warte,
ja,
ich mach wieder so, bis Mami kommt und sagt,
ja,
alles ist wieder gut.
Ja, ja.
Mhm.
Ja, also jetzt geht's mir irgendwie alles auf, wenn ich mir das so, wenn ich mich da so eindenke.
ja.
Nämlich, weil dann entsteht ja auch, also wenn man davon abhängig ist, also die, ne, dass Mami,
ja,
in Tüdelchen,
ja,
wir bleiben jetzt bei dem,
ja,
Beispiel, kommt,
ja,
und mir sagt, ich bin toll, das ist ja auch eine krasse Abhängigkeit, habe ich gerade gedacht,
richtig,
in die man
und
sich da begibt.
Richtig,
wie unangenehm.
Symbiotische. Das,
ja,
ist eine symbiotische Abhängigkeit und ich sage, mhm, immer denen, die das so auch argumentieren in der Praxis,
ja,
du gibst der anderen Person sehr viel Macht,
ja,
über dein Leben.
Ja.
Weil du kannst nichts, bevor, ja, der tut mir das, die tut mir, und ich sage, ja, du beschreibst dich wie ein Opfer jetzt und die andere Person,
ja,
tut das und das dir an.
Ja.
Und du lässt es zu. Diese Abhängigkeit macht das. Dann bist du das Opfer, also quasi die Puppe von Handlungen anderer.
Ja.
Ja, ja, ja. Und übrigens, der Bowlby hat das, muss ich ganz kurz sagen, weil wir gerade bei dieser Mama ein Tüdelchen sind,
ja,
auch festgestellt, wie wichtig der Vater ist. Und er betont, auch, es sind diese nahen Bezugspersonen, können jegliche sein.
Ja.
Also das kann eine Pflegemutter sein oder Oma und Opa. Also Leute,
auch
die
Geschwister
nah,
vielleicht? Ja,
ja, manche übernehmen.
Nein.
Ja auch.
Ja,
ja, ja, ja, absolut.
Mhm.
Es geht darum, mit wem du die alltäglichen Momente verbringst, wo du das alles lernst.
Ja.
Und wer war da die nahe Person,
ja,
die,
ja,
dich loben kann, für dich da sein kann, aber auch bestrafen kann und ignorieren kann. Und das ist nicht immer die Mutter, aber wie das immer heißt in Krimis, das ist immer der Gärtner oder der Butler,
ja,
der Mörder, sagte mal auch jemand, ein älterer Psychiater, auch irgendwo in irgendeinem, was ich gelesen habe, es ist immer die Mutter.
Ja, nein.
Naja, aber die ist oft,
ja,
sehr nah dran. Zumindest
die
wie die Welt aufgebaut war. Jetzt ändert sich ja einiges, dass Väter auch Bildungsurlaub, wie heißt das?
Vätermonate?
Ja, genau, weil dann ist er das ja. Eventuell zusammen oder die geht auch zur,
ja,
Arbeit, die,
ja,
Frau. Also es ändern sich die Strukturen, aber bislang von den 20er, 30er, 40er, 50er war es die Mutter.
Mhm.
Die durfte ja noch nicht mal einen Job haben, ohne dass er zustimmt.
Ja.
Also das war die Mutter, die,
okay,
die nächste war, meist.
Also ist unser aller Ziel, möglichst autonom zu sein und sich selbst viel geben zu können, oh, bevor wir in Beziehung gehen.
Und jetzt sagst du, eigentlich, das ist super richtig, aber wir müssen aufpassen, das ist eigentlich nur die Hälfte.
Okay.
Autonom zu sein, nicht egoman.
Ja, nein, das ist damit nicht gemeint.
Aber autonom, nämlich und gleichzeitig dich in Leidenschaft oder Symbiosis in den anderen reinwerfen zu können, wenn du das denn möchtest. Aber nicht, um da drin zu schmelzen, dass es dich gar nicht mehr gibt.
Ja, genau.
Sondern um wieder zurückzugehen, wenn der Sex vorbei ist, die Leidenschaft oder der tolle Moment, den ihr hattet.
Ja.
Aber immer zurückzukommen zu sich selbst. Okay. Aber ich betone auch, sich das fallen lassen in jemand anderen rein.
Richtig.
Weil das ist das, was viele nicht können.
Ja, dann brauchst du gute Grenzen, ne? Auch. Das hat auch viel mit Grenzen zu tun.
Richtig, absolut.
Höre ich jetzt raus.
Ja.
Sich abgrenzen können, ja.
Auch dieses Beispiel, was du gerade meintest mit dem... wo jemand wartet, wo ich sagte, auf die Mutter, die kommt und also die Person, die abhängig ist von der Wertung anderer, die hat ja zu wenig Grenzen. Die kann ja nicht abgrenzen, die geht ja rüber in die anderen und braucht sie.
Ja, ja. Keine gesunden Grenzen vielleicht auf Dauer.
Nee, genau.
Okay.
Nee, manchmal gar keine. Das ist ja das Problem. Ich bin, also die hohe Symbiose zwischen Mutter und Kind, ganz kleines Kind im Bauch der Mutter, ist best of.
Ja.
Die braucht es. Aber solche wilde Symbiose für Erwachsenen, die braucht es nicht. Weil das sind denn die, die sagen, ich bin du und du bist ich.
Ja.
Und da gibt es die Grenze nicht. Und das ist diese Symbiose-Bubble, die ich immer im Liebespraxis beschrieb. Letztes Wort, aber super wichtig.
Ja.
Das ist doch so geil. So eine große Seifenblase. Und früher haben wir Zucker in Seifenblasen reingegeben. Kennt ihr das?
Mhm,
also mit Abwaschmittel und so, Spüle mit Zucker. Dann werden die Blasen riesig.
Ja, stimmt.
Und man kann nicht mit Händen, weil da Salz drauf ist, aber mit einer Decke sogar spielen da mit den Bobbeln. Die halten ganz toll, sind ganz groß und super geil.
Ja.
Und platzen in einer Millisekunde.
Oh, aha.
Sorry, ich musste das Bild mal eben kaputt machen. Das ist das, was bei symbiotischen Menschen passiert. Sorry, ich lache ihn nicht aus. Aber
nein,
ich kenne
nein,
das
nein,
auch von dieser
nicht.
Einen Beziehung, die ich meinte.
Ja.
Als ich reingesogen wurde und weil er mich abgelehnt hat, dann war das sowas von Symbiose, zuckerblasenmäßig geil. Lange.
Ja.
Und dann platzte die Blase.
Ja.
Weil er auf Null gestellt hat.
Okay.
Und ich überhaupt nicht gemerkt hat, was los ist. Und dann hing ich da.
Also,
und deswegen habe ich was gelernt.
Schlussfolgern wir daraus, Annalena, Achtung, wenn diese zuckrigen, riesengroßen Seifenblasen aufsteigen, ist dann schon Vorsicht geboten, oder?
Kurz genießen.
Ja.
Und einfach wissen, die halten nicht immer. Und wenn die Blase, die dann weg ist, kannst du ja eine neue bauen oder du kannst was anderes machen alleine.
Ja.
Aber leb nicht in diesen klebrigen Bobbeln und denkst, das ist alles und nur das ist toll. Das ist meist nicht toll, weil es nicht hält.
Okay.
Also wenn es halten würde, wäre es vielleicht geil. Aber dann wärst du wahrscheinlich noch im Mutterleib oder sehr klein und deine Mutter und dein Vater hört unser Podcast zu der Box und zu dem Verlieben an, schauen dich an mit großen Augen. Nü, 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 du bist so, also die 16 Spuren, High Life hier und jetzt. Das ist die geile Symbiose-Bubble, die wir auch suchen.
Ja.
Und das finde ich erlaubt.
Ja.
Du sollst ihn nur nicht um jeden Preis suchen.
Ja.
Dann wird es dir nicht gut gehen, sondern nur ab und zu. Wie Softeis essen. Schlechtes
also
Gewissen, aber trotzdem genießen.
Ja, sehr schön. Also was ist erstrebenswert? So eine wohlige, schöne, ruhig vor sich hin plätschernde... sagt man so, seichtes, warmes Wasser, das ist so was Erstrebenswertes dann eher, statt die großen...
Mit einigen Ausreißern, würde ich sagen.
Die
sehr erstrebenswert.
Sein, ne?
Da fühle ich mich angenommen, angekommen.
Ja, okay.
Ich bin gemein, das ist toll. Das sind keine großen Ängste, keine großen Störungen. Mhm. Aber dann kann ich selber für ein paar Wellen sorgen.
Ja.
Ich kann mal ausreißen, nicht böse, dumme Sachen machen, das Schlechte in dir macht was, sondern einfach auch ehrlich sein und sagen, du, wenn du das und das, das mag ich nicht so gerne und so, das ist schon eine Welle, wo man wieder wach wird.
Ja,
oder positive Erlebnisse reinholen, aber lebendig bleiben und neugierig sein. Aber dann ist diese Ruhe, die du gerade beschrieben hast, glaube ich, ein gutes Beziehungsfundament. Wenn es beide genießen können und das nicht tun, um Wellen zu vermeiden.
Okay.
Das gibt's dass die Leute versuchen, oh, das ist Haifischbecken, oh, das ist Minengelände, sage ich lieber nicht. Dann ist es trügerisch. Aber so wie du es beschrieben hast, ist es geil.
Okay, das ist doch das perfekte Schlusswort. Das lassen wir so stehen.
Ja. Dann, wissen die Leute, was ich damit gemeint habe. Aber ich glaube, das müsste klar sein.
Das müsste sehr klar sein. Nein, ich weiß, dass das... nein, da lehne ich mich zu weit aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es klar geworden ist. Solltet ihr trotzdem Fragen haben zu diesem Thema oder noch andere Themen, Wünsche, Anregungen, dann schreibt uns an achkomm@rnd.de oder über unseren Insta-Account achkommpodcast per Direktnachricht. So hat uns auch diese Frage heute erreicht zum Thema Bindungsangst. Ja.
Vielen Dank für die Frage. Ja. Weil die klarifiziert jetzt wieder etwas, oder?
Ja, finde ich
in
auch.
In unserem langen...
Wir entwickeln uns hier auch immer weiter, du. Ja, dann sagen wir für heute erstmal tschüss, bis ganz bald. Wir hören uns.
Ja.
Macht's gut.
Yes, tschüss.